ARD.
Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner und ich erzähle euch hier, was in Hamburg heute so los war. Da gibt es vor allem die Krankenhausreform, die der Bundestag jetzt beschlossen hat. Die betrifft natürlich nicht nur die Hamburger Kliniken, sondern alle Krankenhäuser deutschlandweit. Aber natürlich hat das auch Folgen für die ganzen Kliniken hier und damit auch für uns alle, wenn wir mal ins Krankenhaus müssen. Was also wird sich für die Kliniken ändern? Das besprechen wir gleich. Immer mehr Menschen leben alleine. Die Zahl der Single-Haushalte, die wächst. Viele Hamburgerinnen und Hamburger entscheiden sich ganz bewusst dafür. Sie haben gar keine Lust, jemanden anzutreffen, wenn sie zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommen.
Man kommt nach Hause, hat seine Ruhe, ob man ein Haustier hat, so wie ich, oder eben komplett alleine. Aber man ist sein eigener Herr. Man hat seine eigene Wohlfühloase und kann tun und lassen, was man will in seiner eigenen Wohnung.
Das ist ja auch nicht böse, dass jetzt jemand reinkommt, den man lieb hat und dann sagt, Mensch, du guckst so traurig, wie geht's dir und so weiter. Aber dann ist man gleich wieder in einer Kommunikation. Und so hat man doch immer einen Ort, wo man sagen kann, so jetzt schalte ich mal ab, jetzt ist alles aus, jetzt bin nur ich für mich da.
Bei anderen aber ist es nicht ganz so freiwillig. Die haben vielleicht eine Trennung hinter sich oder die Kinder sind ausgezogen und jetzt sind sie alleine übrig geblieben. So kommt es, dass viele in Wohnungen oder sogar in Häusern ganz alleine leben, die Platz für viel mehr Menschen bieten würden. Der Bezirk Altona, der will jetzt vor allem Bewohnerinnen und Bewohner von Einfamilienhäusern dazu bewegen, ihre Häuser in mehrere Wohnungen zu unterteilen. Wie das funktionieren könnte, das erzählen wir euch hier. Und dann sprechen wir noch über einen spektakulären Gerichtsprozess. Die Hauptdarsteller darin, eine Millionenerbin und ein Polizist, der sie betrogen haben soll. Mehr dazu gleich hier an diesem Donnerstag, dem 17. Oktober. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Der Bundestag hat heute die Krankenhausreform beschlossen. Wir haben ja bestimmt alle schon mal davon gehört, dass da irgendwas reformiert werden soll, aber ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Stegreif heraus sagen, was eigentlich genau. Aber gut, dass mir jetzt unser Gesundheitsexperte Jörn Strelapohl gegenüber sitzt. Hallo Jörn.
Hallo Elke, Tag.
Jörn, bitte nochmal für uns alle hier so ein bisschen von vorne. Was bedeutet diese Reform jetzt genau für die Hamburger Krankenhäuser?
Ja, also wenn man nochmal zum Kern der Reformen geht, da geht es darum, unter anderem, dass sich die Krankenhäuser stärker spezialisieren sollen. Der Grundgedanke dabei ist, dass ein Krankenhaus, das sich nur um 10 Schlaganfallpatienten im Jahr kümmert, wahrscheinlich eine schlechtere Behandlung macht als ein Krankenhaus, das 1000 Schlaganfälle pro Jahr behandelt, weil sie da eben mehr Erfahrung haben. Und dieser Weg der Spezialisierung, der soll mit dieser Krankenhausreform stärker eingeschlagen werden. Und Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Lernhardt hat mir heute gesagt, diesen Weg gehen die Krankenhäuser in Hamburg sowieso schon. Und deswegen wird sich eigentlich gar nicht so viel ändern.
Wir werden in unserem Krankenhausplan ab 2026 gemeinsam mit unseren Krankenhäusern und den Trägern der Krankenhäuser und den Krankenkassen weitere Spezialisierungen vereinbaren. Wir werden vereinbaren einen Weg in die Ambulantisierung und unsere Krankenhausplanung langfristig verbessern.
So eine Spezialisierung hat aber natürlich auch einen Nachteil. Das kann auch zu Krankenhausschließungen führen, zum Beispiel auf dem Land, wo ein Krankenhaus gar nicht in der Lage ist, sich beispielsweise um 1000 Schlaganfallpatienten zu kümmern, weil es sich um viele andere Sachen auch kümmert. Also es kann im ländlichen Raum tatsächlich dazu führen, dass Krankenhäuser schließen müssen. In Hamburg wird das aber wohl nicht passieren, sagt mir die Sozialsenatorin.
Okay, das klingt ja dann für Hamburg so erstmal alles eigentlich ganz positiv. Trotzdem ist es ja so, dass die Krankenhäuser selber ziemlich viel Kritik äußern an dieser Reform. Was bemängeln Sie denn da?
Man darf nicht vergessen, dass diese Krankenhausreform zu guten Teilen auch eine Reform des Finanzierungssystems der Krankenhäuser ist. Und Geld und Krankenhäuser, das ist so etwas, da sagen die Krankenhäuser ganz schnell und häufig auch zu Recht, wir kriegen zu wenig, wir kommen in die roten Zahlen. Das war immer ein großes Problem. Und das Problem jetzt bei dieser Krankenhausreform ist, weil die Finanzierung ziemlich stark umgestellt wird, dass es in den Jahren der Reform, in dieser Umstellungsphase, dass es da möglicherweise zu wenig Geld für die Krankenhäuser gibt. Das ist die ganz große Sorge der Krankenhäuser selbst. Das ist aber auch Kritik von Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzauer, die da eigentlich erwartet, dass da noch ein bisschen mehr Geld rüberwächst vom Bund.
Das heißt, die Gesundheitssenatorin ist selber auch doch so ein bisschen skeptisch bei dieser Reform.
Sie war vor allen Dingen sehr, sehr skeptisch, weil lange Zeit war nicht klar, was mit den sogenannten Fachärzten Krankenhäusern, in den Fachkliniken passiert. In Hamburg ist das zum Beispiel das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf oder die beiden Kinderkrankenhäuser in Rahlstedt und in Altona. Für diese Krankenhäuser gab es noch keine Finanzierungsreform und die wären möglicherweise durch den Rost durchgefallen. Und da hat Hamburg sich sehr stark engagiert, sagt die Sozialsenatorin, dass es für diese Krankenhäuser auch eine Lösung gibt. Und seitdem es diese Lösung gibt, ist Frau Schlotzhauer auch für die Reform und will deswegen auch nicht den Vermittlungsausschuss anrufen.
Und ist es jetzt ganz sicher, dass die Reform so, wie wir sie gerade beschrieben haben, jetzt auch kommt? Oder sind jetzt noch irgendwelche weiteren Hürden zu nehmen?
Diese Krankenhausreform, die hat hunderte von Stellschrauben. Und die Auswirkungen dieser Reform, die sind immer noch nicht so ganz klar. Und es gibt Bundesländer, Flächenländer im Osten, die tatsächlich noch Sorgen haben, was bedeutet das für ihre Krankenhauslandschaft. Und es könnte tatsächlich noch passieren, dass der Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat angerufen wird im November und dass dann noch einmal nachverhandelt wird. Aber wie gesagt, aus Hamburg wird es keine weiteren Bedenken mehr an dieser Reform geben.
Okay, und ich glaube, ich habe die Reform jetzt doch ein bisschen besser verstanden. Herzlichen Dank, Jörn.
Gerne.
Mehr als die Hälfte aller Wohnungen in Hamburg werden von nur einer Person bewohnt. Die Zahl der Single-Haushalte, die steigt und steigt. Darüber haben wir im September ja schon mal berichtet, als die Ergebnisse des aktuellen Zensus veröffentlicht wurden. Das Datenteam des NDR hat sich das jetzt aber noch mal ein bisschen genauer angesehen. Herausgekommen ist, die meisten Single-Haushalte, die gibt es im Bezirk Nord und in Mitte. Isabel Lerch hat diese Daten ausgewertet. Isabel, warum leben immer mehr Menschen in Hamburg alleine?
Zum einen ändert sich das gesellschaftliche Leben. Junge Menschen durchlaufen heute längere Ausbildungswege, gründen daher erst später eine Familie und ziehen erst später mit ihrem Partner zusammen. Oder aber sie verzichten ganz darauf. Es gibt heute mehr Fernbeziehungen und Paare, bei denen beide Partner jeweils getrennt voneinander in eigenen Wohnungen leben und gar nicht vorhaben, zusammenzuziehen, sagen Fachleute. Außerdem gibt es heute auch mehr Trennungen. Das gemeinsame Familienleben unter einem Dach wird also insgesamt kürzer. Und dann spielt da zum anderen natürlich auch die angespannte Lage auf dem Hamburger Wohnungsmarkt eine wichtige Rolle. Denn wenn Einzelpersonen eine bezahlbare Wohnung gefunden haben, dann ziehen sie im Zweifel nicht gleich mit jemand anderem zusammen. Denn im Falle einer Trennung stehen sie sonst möglicherweise ohne eigene Wohnung da. Also bleiben Sie allein in Ihrer Wohnung.
Bemerkenswert finde ich ja, dass vor allem in der Altersgruppe der 50- bis 69-jährigen Hamburgerinnen und Hamburger immer mehr Menschen alleine wohnen. Was sind speziell bei Ihnen die Gründe?
Entweder aufgrund von Trennung oder weil man nach dem Tod des Partners nicht mehr mit jemand anderem zusammenzieht.
Ja, und das hat dann zur Folge, dass viele Menschen ganz alleine in Wohnungen oder sogar in Häusern leben, die eigentlich Platz für mehr Bewohnerinnen und Bewohner bieten würden. Mit anderen Worten, es wird da auch viel Wohnraum verschwendet, der doch eigentlich dringend benötigt wird. An dieses Problem will der Bezirk Altona jetzt dran. Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg, die hat heute einen Plan vorgestellt, wie Einfamilienhäuser zu Mehrfamilienhäusern werden sollen. Reinhard Postel, du bist jetzt hier bei mir. Erklär mir, wie soll das funktionieren?
Ja, das Amt schlägt vor, in den Einzelhäusern Einliegerwohnungen einzubauen. Das sind ja abgeschlossene Wohnungen mit eigener Küche, eigenem Bad und Haustür. Man könnte eben zum Beispiel das Obergeschoss eines Hauses abtrennen. Zweiter Vorschlag, das Dach ausbauen. Jeweils müsste es natürlich einen extra Zugang geben, etwa durch eine zweite Haustür oder durch einen Außenzugang. Das Ganze schafft nicht nur Wohnungen, das hat noch eine soziale Komponente. Und das ist der Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg ganz wichtig. Denn wenn der Partner ja stirbt und die Kinder ausgezogen sind, dann lebt häufig nur eine Person auf 150 Quadratmetern und die wird dann manchmal gebrechlich. Das eigene Haus verlassen, das wollen viele nicht. Sie haben aber auch nicht das Geld, ihr Haus barrierefrei umzubauen oder auch eine Pflegekraft zu bezahlen. Und nun ist der Bezirksamtschefin sehr wichtig, dass die alten Menschen zu Hause bleiben können.
Das wollen wir als Bezirksamt gerne befördern, dass diese Menschen in Häusern wohnen bleiben können, weil sie eine zusätzliche Mieteinnahme durch zum Beispiel eine Einliegerwohnung haben und damit ihren barrierefreien Ausbau finanzieren können, wie auch eine Pflegekraft. Und zugleich können sie vielleicht auch ihren Enkelinnen, die gerne in Hamburg studieren wollen, aber sich kein WG-Zimmer leisten können, auch gleich noch ein Dach über dem Kopf bieten.
Ja, klingt nach einer Win-Win-Situation.
Allerdings, kann man sagen, über wie viele möglichen neuen Wohnungen wir hier sprechen?
Also 20.000 Einfamilienhäuser zählt Altona, das ist sehr viel. Dazu kommen 3.000 Zweifamilienhäuser. Und das Bauamt hat ausgerechnet, bei 10.000 insgesamt könnte theoretisch so eine zusätzliche Wohnung eingebaut werden. Wobei es natürlich nicht jeder machen wird. Aber es gibt noch einen Vorteil. Diese zusätzlichen Wohnungen, die liegen ja häufig im Grünen. Das heißt, vor allem in Rissen, Sülldorf und Othmarschen, da haben die Häuser sehr große Gärten. Man schafft also quasi Wohnraum in der Natur.
Das hört sich alles relativ gut an. So ein Dachgeschoss auszubauen oder auch eine Einliegerwohnung einzubauen ins Haus, das kostet aber natürlich auch sehr viel Geld. Müssen die Hauseigentümer das dann selbst zahlen oder gibt es dafür Unterstützung?
Ja, es gibt Unterstützung, aber nicht vom Bezirksamt. Das hat nämlich keinen eigenen Geldtopf. Aber es gibt die bestehenden Förderbanken. Das ist der KfW-Förderbanken, das ist die KfW des Bundes oder die IFB aus Hamburg. Denn man weiß schon, wie du gesagt hast, der Umbau mit einer zusätzlichen Treppe, der ist natürlich meist teuer. Aber man kann gleichzeitig sein Haus ja auch ausbauen und dabei das Dach energetisch sanieren. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, einen Architekten hinzuzuziehen.
Und wie geht es jetzt weiter? Wie will das Bezirksamt diesen Plan umsetzen?
Ja, erstmal bietet das Amt Hilfe und Unterstützung an bei Sprechstunden im Bauamt. Und darüber hinaus will Altona auch informieren. Und damit gehen sie auf Veranstaltungen in die Bezirke, zuerst nach Rissen. Und es soll noch Infos im Internet geben. Ja, und wenn das Ganze ein Erfolg ist, dann werden sicher andere Bezirke in Hamburg nachziehen.
Vielen Dank, Reinhard. Eine Millionenerbin, die Opfer von Betrügern wird. Und ein Polizist, der ihr Hilfe verspricht, ja, und sie dann auch noch betrogen haben soll. Ich erzähle hier nicht über einen Film, der jetzt ganz neu in die Kinos kommt, sondern über einen echten Fall, um den es seit heute vor dem Hamburger Landgericht geht. Diese Geschichte soll sich vor ein paar Jahren nämlich wirklich hier in Hamburg abgespielt haben. Der Polizist wurde auch bereits wegen Betrugs verurteilt. Das Amtsgericht hat ihn vor 1,5 Jahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das aber wollte er nicht hinnehmen. Er ist in Berufung gegangen und deshalb gibt es jetzt diesen neuen Prozess. Bei dem war heute mein Kollege Heiko Sander. Heiko, noch mal kurz vorab, was soll dieser Polizist genau getan haben? Wie hat er diese Erbin laut Anklage betrogen?
Ja, sie hatte ja offenbar 2 Männer angezeigt, von denen sie sich betrogen fühlte. Da ging es um verschiedene Gegenstände, um verschiedene Geldzahlungen und Darlehen, die nicht zurückgezahlt worden sein sollen. Und der Polizist, der ermittelnde Kriminalbeamte, hat dann irgendwann dieser Millionenerbin eröffnet: Es tut uns leid, wir können jetzt nichts mehr für Sie tun, die polizeilichen Ermittlungen sind ausgeschöpft. Um ihr sogleich zu eröffnen, er könne aber privat für sie tätig werden, so jedenfalls sagt es die Staatsanwaltschaft, dass er mit seiner privaten Firma quasi privatdetektivisch für sie in Aktion tritt.
Und hat er das denn dann auch getan? Ist er als Privatdetektiv für sie tätig geworden?
Genau, das ist strittig vor Gericht. Also die Staatsanwaltschaft sagt, er sei nicht tätig gewesen und er habe das auch nicht vorgehabt. Das ist ja wichtig bei Betrug, dass diese Täuschungsabsicht gleich am Anfang bestanden hat. Er sagt, er habe, das hat er in der ersten Instanz ausgesagt, sei tätig gewesen als Berater. Er habe sie schusssicher gegen weitere Betrügereien machen wollen. Also es sei auch eine weitergefasste Beratungstätigkeit gewesen. Und heute haben die Rechtsanwälte von ihm nochmal gesagt, der Fall gehöre jetzt hier gar nicht vor das Strafgericht, sondern es sei ein Dienstleistungsvertrag gewesen, der vielleicht überteuert gewesen sei, der vielleicht nicht erfüllt worden sei, aber es läge kein Betrug vor.
Über wie viel Geld sprechen wir hier eigentlich? Was hat diese Millionenerbin dem Polizisten bezahlt?
Das sind immer wieder Raten von 14.000, von 20.000 Euro. Insgesamt summiert sich das alles auf über 57.000 Euro.
Okay, das ist ja wirklich eine Menge Geld. War denn die angeblich betrogene Frau heute auch da?
Die soll am nächsten Verhandlungstag aussagen. Und heute regten auch die Anwälte des Angeklagten an, doch mal zu überprüfen, ob die eigentlich sehr glaubwürdig sei, weil sie immer wieder wohl Leute anzeigen würde, mit denen sie sich überworfen habe. Also sie versuchten, sie so ein bisschen unglaubwürdig zu machen. Und der Polizist, für den geht es übrigens um relativ viel, weil wenn er zu einer Gefängnisstrafe von mehr als 1 Jahr verurteilt wird und sei es auch nur zur Bewährung, dann ist er seinen Beamtenstatus los und seine Pension auch.
Mhm. Vielen Dank, Heiko. Das war's von uns für heute. Jetzt geht's in den Feierabend. Ich hoffe, ihr hört hier morgen wieder rein. Dann hört ihr meine Kollegin Tanja Richter, die übernimmt hier wieder das Ruder. Also bis dahin, macht's gut.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.